Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, ich freue mich, dass Sie zuhören.
Ich habe mein Leben gelebt. Du trinkst nicht, kiffst nicht. Du hast keinen Sex.
Ein bisschen Sex hatte ich schon.
Oh, wow.
Du solltest jetzt mal anfangen, ein bisschen mal die Sau rauszulassen.
Ja, also so Lebenstipps von Til Schweiger mit Alkohol sind jetzt mäßig gealtert. Könnte man meinen, wenn man diesen Ton hier hört. Das Problem ist, das ist aus Til Schweigers neuestem Film, der kommt heute in die Kinos, mit Til Schweiger als Darsteller und als Regisseur, wie gewohnt. Das heißt für uns, wir müssen hier gleich nicht nur den Film besprechen, sondern wir müssen auch über Til Schweiger sprechen. Nader El-Jindawi, der hat 2 Millionen Follower auf Instagram, TikTok und YouTube, bedient er auch ganz gut. Und das eben schon lange vor seinem ersten großen Spiel gestern Abend für Hertha BSC in der ersten Mannschaft. Was heißt das jetzt für den Sport, wenn da auf einmal so ein Influencer auf dem Feld steht? Das bespreche ich jetzt mit Stefanie Müller-Spirrer, ARD-Sportmoderatorin. Und wenn die Technik sich schon aufgehört hat, Frau Müller-Spirrer, Sie hören mich.
Ich kann Sie hören, ja.
Großartig. Frau Müller-Spirrer, kannten Sie Nader El-Jindawi denn vor seinem ersten großen Spiel gestern?
Ja, klar, kannte ich den schon. Vor dieser Premiere gestern, schon seit er eigentlich zum Berliner AK kam, zum Regionalligisten, weil wir ja auch darüber Bericht erstatten. Und da hat er ja auch in der Regionalliga Nordost direkt für Wirbel gesorgt, eben als Influencer und dafür viele, viele Fans auf dem Rasen oder zumindest am Platz nebenan gesorgt. Also das war schon da spannend.
Das heißt, für den Verein macht sich das auf jeden Fall bemerkbar irgendwie, ne? Und jetzt hat El-Jindawi ja auch mehr als 6-mal so viele Insta-Follower wie Hertha BSC. Bei so einer großen Präsenz, kann man das sagen, ob es da jetzt um die sportliche Leistung geht oder auch um die Leistung als Influencer?
Also in einem Pokalspiel geht es erstmal darum, weiterzukommen. Und Hertha BSC leidgeprüft in den letzten Jahren und ich glaube, die standen seit dem Jahr 2015/16 nicht mehr im DFB-Pokal-Viertelfinale, würden so gerne mal in ihrem eigenen Stadion das Finale spielen. Also da ging es, glaube ich, vor allem darum, sportliche Leistung und um Weiterkommen. Aber dass natürlich so kleine Vereine wie der Berliner AK zum Beispiel damals oder auch die zweite Mannschaft von Hertha auf eine gewisse Art und Weise auch davon profitiert, wenn natürlich die Stars bei ihnen spielen. Ich meine, bei Hertha hat sich der Server aufgehangen, als das Trikot von Nader El-Jindawi veröffentlicht wurde. Das spricht ja auch schon Bände. Und Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, 6-mal so viele Follower auf allen Social-Media-Kanälen wie Hertha selbst. Also wahrscheinlich hilft es Hertha. Es gibt auch einige Medien, die heute schreiben, dass allein 5.000 Fans mehr zum Spiel gestern kamen, als eigentlich erwartet. Ob das jetzt nur an Nader El-Jindawi liegt oder daran, dass die Fans doch große Hoffnung hatten, dass es mal wieder läuft bei der Hertha, weiß man natürlich nicht.
Aber trotzdem bemerkenswert. Welche Rolle spielt denn das Internet und Social Media allgemein, auch bei der Arbeit als Sportreporterin, Moderatorin ja vielleicht auch, ne? Sie sind ja natürlich auch auf Insta aktiv oder ihre Kolleginnen und Kollegen. Kommuniziert man da auch über Social Media? Also folgt man sich da gegenseitig mit den Sportlerinnen und Sportlern?
Ja, zum Teil auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist mittlerweile für alle Kolleginnen und Kollegen ein total wichtiges Tool, weil eben auch Sportlerinnen und Sportler sich da natürlich darstellen, präsentieren, man durchaus hier und da auch mal Kleinigkeiten findet, über die man vielleicht in Interviews oder Berichten sprechen kann, weil da so kleine Intimitäten mal gezeigt werden, Sachen, die interessant sind, die über das Sportliche hinausgehen. Von daher geht's ohne gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie vielen Sportlerinnen und Sportlern ich alleine folge, damit ich immer genau weiß, was bei denen los ist. Jetzt natürlich gerade vor allem aus dem Bereich Wintersport, weil die Wintersportsaison gerade wieder losgegangen ist und da gucke ich auch mal artig und eifrig nach.
Lohnt sich das denn? Also jetzt vielleicht nochmal beim Beispiel Nader El-Jindawi zu bleiben. Lohnen sich die Videos?
Boah, da, also ich weiß nicht, ob ich das bewerten sollte und kann.
Sie dürfen gerne für sich sprechen. Gucken Sie diese Videos gerne, was sehe ich da?
Na, ich finde, die Zahlen sprechen halt für sich. Er scheint ja Nerv zu treffen, wenn über 6 Millionen Followerinnen und Follower auf den unterschiedlichen Kanälen ihm folgen und diese Videos schauen und lieben und das sogar ins echte Leben noch transferieren. Also ihn eben, was weiß ich, wie bei diesem Testspiel für Hertha 2, wo auf einmal das am Ende fast abgebrochen werden musste, weil da über 2000 Menschen kamen. Also die transferieren ja das Fansein von Nader El-Jindawi auch ins echte Leben. Von daher muss er ja was richtig machen. Er zeigt da ja vor allem das Leben eben mit seinem Lifestyle, mit seiner Frau, die erwarten das zweite Kind. Da gucken viele Menschen sehr gern zu.
Ich höre da trotzdem vorsichtige Zurückhaltung bei Ihnen. Wer macht es denn richtig gut? Wenn Sie mir einen Tipp geben müssten, welcher Sportlerin oder welchem Sportler ich folgen sollte, wer hat da einen sehr interessanten Feed? Was muss da in meinen Feed?
Das jetzt, also ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich will da gar nicht irgendwas bewerten. Ich mag es natürlich auch total gern, wenn da Menschen auch mit Meinungen und Statements auftreten oder vielleicht auch hier und da eine Agenda haben. Da gibt es auch gerade natürlich im Frauenfußball, da gibt es natürlich noch eine ganz andere Agenda und Ziele, die man hat. Die Ex-Spielerin Tabea Kemmel ist immer, finde ich, ein gutes Beispiel, die da für gewisse Dinge auch immer wieder einsteht. Oder, keine Ahnung, Biathlet Erik Lesser war auch immer so ein Beispiel, der da sehr witzig unterwegs war. Sowas kann ich immer gut leiden. Aber auch in Krisenzeiten da seinen Account zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat. Felix Neureuther, der Sportschau-Experte für Ski Alpin, der kämpft immer wieder dafür, dass natürlich Kinder sich mehr bewegen und nutzt dafür seine Reichweite. Also es gibt unterschiedlichste Beispiele und sowas mag ich zum Beispiel.
Stefanie Müller-Spierer ist ARD-Sportmoderatorin und hat mit mir über Sport und Social Media gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Anlass ist Nada El-Jindawi, der ist Influencer und Fußballprofi. Und in seinem Fall, das ist ganz interessant, kam der Interneterfolg eben vor seinem ersten großen Spiel für Hertha gestern. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Es gibt einen neuen Film von Til Schweiger und über den sprechen wir gleich auch. Aber wir müssen auch über Til Schweiger sprechen. Der hat nämlich in letzter Zeit mit eher anderen Sachen Schlagzeilen gemacht als mit seinen Filmen. Ihm wird ziemlich übles Verhalten vorgeworfen an seinen Filmsets. Zu viel Alkohol, Gewalt, generell eine unangenehme Arbeitsatmosphäre soll es da gegeben haben. So schlimm, dass Konstantin Film jetzt einen neuen Verhaltenskodex hat nach Til Schweigers letzten Dreharbeiten, bei denen eben diese ganzen Vorwürfe laut geworden sind. Til Schweiger hat als Regisseur, Hauptdarsteller, Produzent und Promi einfach sehr viel Macht am Set. Das Beste kommt noch, heißt der neue Film, der seit der erste, der rauskommt, seit diese Vorwürfe laut geworden sind. Und der Darsteller, Co-Produzent, Regisseur Til Schweiger, der fasst seinen neuen Film so zusammen.
Zwei beste Freunde. Der eine ist ein, sag ich mal, so ein Hallodri, würde man auf Altdeutsch sagen. Und ja, sein anderer bester Freund ist ein Hochschulprofessor, der wirklich einen Stock im Arsch hat. Und durch eine Verwechslung glaube ich, dass er todkrank ist. Der Zuschauer weiß aber, dass meine Figur todkrank ist. Und er versucht es mir mehrfach im Film zu sagen, aber es kommt immer was dazwischen. Und ja, und ich möchte halt ihm auf seinen letzten Metern den Stock aus dem Arsch ziehen und dafür sorgen, dass er nochmal eine richtig geile Zeit hat.
So fasst Til Schweiger seinen neuesten Film zusammen, Das Beste kommt noch. Und Sie dürfen mal raten, wer den Hallodri spielt. Jochen Werner, unser Filmkritiker, hat den Film schon gesehen. Hallo Jochen.
Hallo.
Das Beste kommt noch ist der Filmtitel. Das könnte man aber auch ein bisschen als Prognose oder als Wunsch für Schweigers Karriere verstehen. Du hast den Film gesehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass für Til Schweiger das Beste noch kommt, so karrieretechnisch?
Das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt eher bezweifeln. Also wobei man auch vorsichtig sein muss und den Film jetzt nicht als eine Antwort oder eine Reaktion auf die Kontroversen des letzten halben Jahres sehen kann. Das geht zeitlich schon nicht auf, weil der Film schon 2021 gedreht ist und dann erstmal 2 Jahre auf Eis lag. Das ist aber nach Manta Manta jetzt der zweite Film in einem Deal mit Konstantin Film. Und der scheidende Konstantin-Chef Martin Moskowitz hat schon im Frühjahr explizit darauf hingewiesen, dass es derzeit keine Pläne für eine weitere Zusammenarbeit gibt.
Also das heißt, der Start wurde nicht, aber trotzdem nicht verschoben wegen dieser Vorwürfe, sondern das war einfach, hatte andere Gründe?
Ja, also zumindest anfangs nicht. Also der hat zumindest wahrscheinlich am Anfang erstmal das Schicksal vieler Filme geteilt, die während der Corona-Jahre auch ins Kino kommen sollten und dann immer wieder aufs Neue verschoben wurden. Und dazu kam dann, dass Konstantin auch eine große Kampagne für Manta Manta 2 gestartet hat und sich dann anscheinend auch entschieden hat, eher auf diesen Film zu setzen. Durchaus mit Erfolg ja auch. Der Film lief also mindestens solide und war auch für Til Schweiger der erfolgreichste Film seit Jahren. Und das hätte also eigentlich für Til Schweiger durchaus eine positive Wendung auch in seiner Karriere sein können. Die hätte er auch dringend gebraucht nach einer ganzen Reihe von Flops. Aber dann kam eben die Story im Spiegel und dann kamen die Vorwürfe, die ja auch um die Produzenten gingen, die eben viel zu lange weggeschaut haben, solange die Filme eben auch entsprechend Kasse gemacht haben. Und jetzt, wo er mit Manta Manta vielleicht nochmal die Kurve hätte kriegen können, jetzt stehen eben auch diese Vorwürfe im Raum, wo er nun auch bei zukünftigen Projekten alle nun ganz genau hinschauen werden.
Ja, hoffentlich. Will man ja auch hoffen für alle, die sonst an der Produktion beteiligt sind.
Ja, also für alle Beteiligten, auch für Til Schweiger selber. Da ist ja auch in Bezug auf seine Gesundheit nur das Beste zu wünschen. Auch wenn diese etwas ja, halbherzig und pro forma wirkende öffentliche Abbitte, die er da geleistet hat, vielleicht noch ein bisschen Zweifel sät, wie groß er selber überhaupt die Dringlichkeit sieht.
Til Schweiger hat sich aber trotzdem ja auch eben zu den Vorwürfen geäußert und auch zu seinem Alkoholkonsum. Er sagt, er hört dann in Zukunft nach dem zweiten Glas auf, Alkoholiker ist er aber nicht.
Ja, wie gesagt, viel Erfolg dabei. Also man kann hier ja weder Ferndiagnostik betreiben, das verbietet sich, noch will man ihm irgendwas Schlechtes wünschen. Aber eben was seine Arbeit auch betrifft, wird es eben künftig nicht mehr so einfach sein, das auch einfach so unter den Teppich zu kehren und zu ignorieren. Auch wenn man an die Bedingungen denkt, unter denen der Dreh von Manta Manta 2 nach Aussagen von vielen Beteiligten stattfand, dann wird das ja auch für künftige Produzenten immer eine Frage der Risikokalkulation sein. Und der Erfolg ist eben auch schon seit Jahren nicht mehr garantiert.
Aber dann kommen wir doch mal zum neuen Film. Wir haben ja eben schon Til Schweiger Zusammenfassung gehört. Es geht um zwei Freunde. Der eine ist diese typische Til Schweiger-Figur. Er nennt das Hallodri. Ich finde, das klingt schon unangenehm. Und die andere Figur ist sein Freund. Der ist Wissenschaftler. Til Schweiger sagt, der hat einen Stock im Arsch. Und einer von beiden ist krank. Und es gibt eben diese Verwechslung, wer von beiden jetzt krank ist. Was macht der Film aus dieser Geschichte? Funktioniert das?
Also zuerst muss man vielleicht noch sagen, dass der Film ein Remake ist von einem französischen Film aus dem Jahr 2019. Und das ist eigentlich ein relativ leiser Film. Also nicht unbedingt subtil, aber doch eine eher melancholische, gar nicht mal so komödiantische Geschichte um eine Männerfreundschaft und eben auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem Tod. Und nun wissen wir aber alle, dass Til Schweiger nicht unbedingt ein leiser Filmemacher ist.
Nee.
Und das merkt man natürlich auch seiner Version dieses Stoffes an. Und obwohl das eigentlich über weite Strecken eine vorlagengetreue Adaption ist das Ergebnis trotzdem komplett durchgeschweigert.
Was heißt denn durchgeschweigert? Wo merkt sich das? Wo merkt man das im Film?
Das merkt man in fast jedem Bild und in fast jeder Szene. Also teilweise sind ganze Szenen fast dialoggleich, aber es blickt eben trotzdem an allen Ecken und Enden so dieses Manische durch, was immer in diesen Filmen von Til Schweiger steckt. Also der französische Film ist deutlich zurückgenommener, dezenter in ganz vielen Details. Die Gefühle wirken gedämpfter und manchmal ist er auch so geschmackvoll, dass es schon fast ein bisschen fad wirkt. Und langweilig ist es bei Schweiger eher nicht. Also das kann er halt auch gar nicht, irgendwas so inszenieren, dass es nicht ganz, ganz dick aufgetragen wirkt. Und jedes Gefühl und jede Tonlage bei Schweiger sind immer zu 180% aufgedreht. Und zum Beispiel eine komödiantische Szene, ein Dialog in einem Restaurant, in dem die beiden, wie immer bei Schweiger, sehr heterosexuellen Freunde eine Anbagger-Szene spielen und Til Schweiger dann für seinen Freund die Frau spielt. Also eine Szene, die ohnehin schon was Albernes hat, auch im französischen Original. Die geht bei Schweiger einfach nicht, ohne dass am Ende so slapstickhaft noch ein paar Gläser zu Bruch gehen und dass eine Frau am Nebentisch mit Rotwein bespritzt wird.
Sehr heterosexuell, finde ich eine sehr gute Beschreibung für Til Schweiger-Filme.
Sagen wir, seine Figuren legen großen Wert drauf.
Du hast eine Szene mitgebracht, wir können uns das mal anhören, ne? Die beiden im Restaurant.
Genau.
Ich bin der Arthur, ich bin 54 Jahre alt und ich bin Forscher, weil ich alles erforsche und ich finde auch alles.
Ich bin sehr sicher mit einem riesiges Mikroskop.
Manche behaupten, das größte in ganz Europa.
Oh, mir wird ganz schwindelig.
Ja.
Oh, Peniswitze. Und ganz unangenehmen Frauen nachgemacht.
Ja, das ist alles schon komplett überdreht und es ist aber trotzdem für Til Schweiger, wenn man eben nicht noch jemandem ein Glas Wein ins Gesicht schüttet, einfach noch nicht lustig genug. Und es gilt eben nicht nur für die komödiantischen, sondern auch für die dramatischen oder die melodramatischen Szenen. Da gibt's auch nichts, was irgendwie dezent wäre, sondern auch jeder traurige und jeder gefühlige Moment ist immer schon fast bis zum Grotesken übersteigert, ins Überlebensgroße. Til Schweiger sucht im Grunde immer nach dem größtmöglichen Gefühl und nach dem größtmöglichen Kinobild. Das kippt dann natürlich auch immer mal wieder ins unfreiwillig Komische, aber es macht trotzdem auch den Kern aus, warum seine Filme am Ende doch oft faszinierend sind.
Das klingt aber total anstrengend.
Ja, das ist es auch. Also man fühlt sich manchmal wie durch die Mangel gedreht nach 2 Stunden Til Schweiger im Kino, weil seine Filme eben diese ganzen heftigen Ausschläge haben zwischen all diesen verschiedenen Gefühlslagen und da fast einen hysterischen Takt anschlagen. Aber das macht eben auch seine Handschrift aus. Also man kann schon sagen, mit allem, was da positiv und negativ mitschwingt, kann man sagen, dass Til Schweiger nie einen Film gedreht hat, der nicht zu 100% seiner war. Also Til Schweiger ist ein durch und durch persönlicher Filmemacher.
Bist du heimlicher Til Schweiger-Fan?
Heimlich bin ich gar nichts, ich bin ein offenes Buch, aber ich habe erklärtermaßen Respekt dafür, davor, dass da jemand eben ein obsessiv persönliches Kino macht, gerade auch in diesem Rahmen von deutschem Mainstream-Kino. Und da kommt dann halt auch alles mit rein, was kritikwürdig ist an seinem Weltbild, an seinem Menschenbild. Gerade auch die Frauenfiguren zum Beispiel waren immer schon ein bisschen problematisch in seinen Filmen, aber das ist gefühlt auch mit der Zeit noch ein bisschen schlimmer geworden. Also seit einigen Filmen gibt es jetzt in seinen Filmen immer wieder so diesen Typus der verlassenden oder abwesenden Frau, die dann irgendwann als gefühlskalt und hartherzig so von Figuren zur Rede gestellt wird. Also hier muss das die Tochter tun, die halt dann irgendwie irgendwann der Mutter so eine Standpauke hält, dass sie doch nicht immer so gemein zum Papa sein soll und der sei doch eigentlich ganz cool. Das sind manchmal Momente, die wirklich so ein bisschen unangenehm sind und wo man auch so das Gefühl hat, dass da wirklich alles, was Til Schweiger so auch an privatesten Obsessionen durch den Kopf schießt, ohne jeden Filter auf die Leinwand geknallt wird. Und das ist dann in dem Fall, da muss ich dann leider auch nochmal der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs schließen, auch ziemlich viel Alkohol.
Wir haben schon gehört, er wird Leuten ins Gesicht gekippt. Wird er auch getrunken?
Die ganze Zeit. Und das ist eigentlich auch schon lange eine Konstante in Til Schweigers Filmen, dass darin ungeheuer viel gesoffen wird. Und jetzt fällt das vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen deutlicher auf als zuvor. Also Schweigers Protagonist Felix trinkt eigentlich den kompletten Film über bei jeder Gelegenheit. Sekt, Wein, Schnaps, teilweise schon am Frühstückstisch.
Ew. Schnaps zum Frühstück finde ich absolut abgefahren. Wie geht der Film damit um? Problematisiert er das?
Eher nicht. Also der versucht eher, das alles komödiantisch auszuspielen. Also Felix versucht mit Alkohol so als Medium der Lebensfreude seinen zugeknöpften und verklemmten Freund zum Exzess und zum Hedonismus zu verführen. Und der entgegnet ihm dann zwar einmal sogar explizit, er sei ein Alkoholiker, aber der Film möchte eigentlich, dass man zusammen mit Til Schweiger das alles weglacht. Und eigentlich merkt man aber, dass einem dabei gar nicht zum Lachen zumute ist.
Seit dem Dreh vor 2 Jahren nicht gut gealtert, dieser Umgang mit Alkohol. Jochen Werner hat für uns den neuen Til Schweiger-Film gesehen. Damit Sie es nicht müssen. Der Film heißt Das Beste kommt noch, kommt heute in die Kinos. Es ist wie immer ein Film von, mit und über Til Schweiger. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne, Jochen.
Ja, ich wünsche natürlich trotzdem viel Spaß im Kino bei Das Beste kommt noch.
Danke dir fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von Susanne Balthasar.
Weil in Deutschland nur wenig NS-Raubkunst zurückgegeben wird, will Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Rückgabeverfahren reformieren. Bayerns Kunstminister Markus Blume fordert nun eine gesetzliche Grundlage. Kernpunkt der Reform ist die Rolle der beratenden Kommission, die bei Rückgabeforderungen von Raubkunst vermittelt. Sie soll künftig auch auf Betreiben nur einer Seite tätig werden können. Dann könnte derjenige, der ein mögliches Raubkunstwerk beansprucht, oder auch der derzeitige Besitzer den Prozess in Gang setzen. Dass zurzeit noch beide Parteien dem Verfahren zustimmen müssen, gilt als Grund dafür, dass die Kommission in 20 Jahren nur 23 Fälle vermittelt hat. Schätzungen gehen von bis zu 600.000 gestohlenen Kunstwerken in der Nazizeit aus. Der Verband Freier Musikschaffender Pro Musik hat Spotify in einer Petition aufgefordert, die geplante Neuregelung für Vergütungen zu stoppen. Das Vorstandsmitglied Christopher Annen sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, der Streamingdienst wolle ab 2024 nur noch Songs vergüten, die jährlich mindestens 1.000 Streams sammeln. Das gehe zulasten unbekannterer Künstler. Außerdem werde es für Newcomer schwieriger, in dem Beruf Fuß zu fassen, so der Gitarrist der Band Annen-Mai Kantereit.
Wir reden ja auch immer von der Nachhaltigkeit im sozialen und ökologischen Sinne, was super wichtig ist. Ich würde da gerne immer die kulturelle Nachhaltigkeit auch noch mit reinbringen, weil das, glaube ich, schnell so ein bisschen hinten überfällt. Also das sind auch Dinge, die dann weg sind. Also das können Spielstätten sein, das können aber auch eben die Musikschaffenden oder die Kreativschaffenden sein, die dann einfach sagen, okay, es geht nicht mehr, ich muss mir jetzt hier was anderes suchen. Und die machen dann im Zweifel keine Musik mehr.
Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg will das von Einsparungen bedrohte Kurt-Tucholsky-Museum übernehmen und weiter eine wissenschaftliche Leitung ermöglichen. Einen entsprechenden Antrag will auch die Stadt Rheinsberg unterstützen, die das Literaturmuseum nicht wie bisher weiterfinanzieren will. Allein in diesem Jahr muss die Stadt über 240.000 Euro zuschießen. Geplante Kürzungen hätten dazu geführt, dass die Museumsleitung von der Tourismusinformation übernommen worden wäre. Daraufhin hatte der Deutsche Kulturrat das Kurt-Tucholsky-Museum auf die Liste bedrohter Kultureinrichtungen gesetzt. Rheinsberg ist deutschlandweit bekannt, weil die gleichnamige Erzählung von Kurt Tucholsky dort spielt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mord Cinder ist ein Wiedergänger, ein Untoter. Wenn Mord Cinder stirbt, dann ist er bald wieder da. Und in seinen vielen Leben hat er einiges gesehen. Den Turmbau von Babylon zum Beispiel, den Zweiten Weltkrieg. Die Geschichten um diesen mysteriösen Mann, die kommen aus Argentinien, aus den 60er Jahren, aus einer ziemlich einflussreichen Comicreihe. Die Reihe heißt wie ihre Figur Mord Cinder, gilt als eine der besten Comicreihen aus Argentinien. Jetzt sind die Geschichten auf Deutsch neu erschienen und der Comicforscher Ole Frahm hat diesen Band für uns gelesen. Hallo Herr Frahm.
Hallo, guten Tag.
Wer ist denn Mord Cinder? Welche Geschichten lesen wir da?
Der Mord Cinder ist eben diese Person, die überall auftauchen kann, und letztlich eine Geschichte von unten erzählt. Es sind immer größere Mächte, gegen die er nicht wirklich kämpft, aber mit denen er zu tun hat. Meistens herrschende, aber auch zum Beispiel eine sehr gute Geschichte ist die auf einem Sklavenschiff, wo er tatsächlich dann zumindest eine Person retten kann, die sich dann auch für ihn einsetzt. Es ist immer, sind immer sehr mörderische Bedingungen, wie im Ersten Weltkrieg auch, in denen er ein bisschen versucht, einen Rest von Menschlichkeit zu erhalten. Und eigentlich anderen das Überleben zu ermöglichen, wenn sein eigener Tod schon sicher ist.
Das heißt, wir reisen da mit Mord Cinder gemeinsam durch die Geschichte und durch die verschiedenen Zeitalter?
Es ist nicht wirklich eine Zeitreise. Breccia, der Zeichner, hat ja auch eine Serie gemacht, die Sherlock Times heißt. Das ist eine Sherlock Holmes Verballhornung, wo es wirklich um Zeitreisen ging. Nein, Mord Cinder ist tatsächlich eher... Die Hauptfigur ist ein Antiquar, der Antiquitäten verkauft, Ezra Winston, der in Chelsea sein Antiquariat hat und Mord Cinder eben kennenlernt. Manchmal sind die Geschichten einfach Erzählungen, also Mord Cinder erzählt, was anlässlich einer Antiquität, was er so erlebt hat. Und die Zeitreisen sind tatsächlich gar nicht sozusagen das Hauptmotiv, sondern wirklich eher die Vergegenwärtigung von Geschichte. Es gibt ein schönes Zitat, wo der Ezra sagt, dass die Vergangenheit vielleicht gar nicht vergangen ist.
Also das heißt Zeitreisen im Sinn von Rückblicken. Wir reisen mit den Gedanken in der Zeit.
Ja, und an der Vergegenwärtigung von eben Unterdrückungsverhältnissen in der Geschichte. Die werden gegenwärtig und tatsächlich als Problem auch sichtbar.
Wenn das so einzelne, aneinandergereihte Geschichten sind, heißt das ja wahrscheinlich, wir haben sehr viele verschiedene Schauplätze, sehr viele verschiedene kleine Abenteuer, die da passieren. Haben Sie vielleicht eine Lieblingsgeschichte von all diesen vielen Geschichten?
Es gibt manchmal fast überraschende Momente. In einer Geschichte kauft der Antiquar ein Glasfenster, das er einbaut und das ihn dann in die Zeit der Inkas versetzt und dort in die Menschenopfer. Und Mord Cinder kommt von einer Reise zurück und es gibt dann so eine Vollmondszene, in der er dann beinahe den Mord Cinder umbringt, was natürlich auch deshalb nochmal interessant ist, weil diese ganze Menschenopferfrage natürlich Mord Cinder als jemand, der nicht sterben kann, könnte also auch da umgebracht werden, weil der eben sozusagen immer dem Tod wieder ein Schnippchen schlägt. Und das ist tatsächlich natürlich auch das Hoffnungsfrohe in einem Land, in dem es ja mehrere Putsche gab, also eben keine Revolution, sondern immer dann doch Putsche, die dann andere Momente notwendig gemacht haben. Und man sollte vielleicht doch auch erwähnen, dass Österheld dann in den 70er Jahren mit seinen Töchtern entführt und ermordet wurde.
Von der Militärdiktatur in Argentinien, genau.
Also der Szenarist, der eben ein bisschen links aktiv war aber und mit Breccia auch einen Che Guevara-Comic gemacht hat und deshalb dann aber offenbar für gefährlich genug gehalten wurde, dass man ihn eben ermordet.
Die Mord Cinder-Reihe gilt als eine der besten aus Argentinien. Was macht die Geschichten denn so besonders?
Ja, wenn wir bedenken, dass es von 1962, also jetzt bald 60 Jahre alt ist, lässt sich schon unverkennbar sehen, dass es eigentlich sehr literarisch gedacht ist. Der Szenarist Hector Oesterheld hat tatsächlich sich an Autoren wie Borges oder Edgar Allan Poe orientiert und schreibt eigentlich fantastische Geschichten in dieser literarischen Tradition und vermag es, das sozusagen in den Comic zu übersetzen. Das andere, was natürlich dann seine Übersetzung wäre völlig irrelevant, wenn ich im Breccia, in diesen Alberto Breccia, in diesen Comic angefangen hätte, wirklich zu experimentieren. Der macht Frottagen, es gibt Panels, die fast in der Abstraktion sind. Das Weiß ist eben dem Schwarzen ebenwertiger Tonwert und manche Panels wirken wie negative, die tatsächlich erstmal gesehen werden müssen. Unglaublich, es ist wirklich eine visuell unglaublich aufregende Weise, diese Geschichten zu erzählen.
Was für ein Genre ist das, wenn Sie sagen, es lehnt sich an Edgar Allan Poe an und viel Schwarz-Weiß und so negative, das heißt, es ist alles düster?
Ja, es sind ja düster, das ist, weil es natürlich viel um Tod und Mordschlag geht. Aber das sind tatsächlich eher in der Tradition des fantastischen Realismus, sind keine Horrorgeschichten. Das würde ich so nicht sagen, sondern wirklich der Versuch, eigentlich diese Tradition der fantastischen Literatur, des Unheimlichen, dass in der Welt noch etwas anderes ist. Es gibt dann noch so höhere Mächte, die dann bestimmte Dinge bewirken. Das ist also tatsächlich eher so eine, die Welt ist schon tatsächlich magisch, aber es eben wie sie in der Moderne magisch sein kann, nämlich als etwas, ein magischer Rest, den die Moderne selbst nicht bearbeiten kann und in den man tatsächlich, mit dem man sich aber gerade deshalb auseinandersetzen muss.
Jetzt wurde ja Mort Sinner in den 60ern in Argentinien als Comicstrip veröffentlicht, also als kleine Geschichten in Zeitungen, in den 80ern in Deutschland als Album. Was ist jetzt an dieser Neuausgabe so besonders?
Zum einen ist es tatsächlich das erste Mal alles in einem Band. Das war in den 80ern anders. Es ist sehr, also die sind ursprünglich in einem Magazin erschienen, sehr klein, weil das die damals sehr wenig Geld hatten. Das gehört auch dazu, dass, glaube ich, so die Serie so was umrankt, weil natürlich die Zeichnungen auch sehr groß immer noch, also größer gedruckt, als sie ursprünglich gedruckt waren, sehr gut sind. Und hier hat sich tatsächlich der Verleger jetzt die Mühe gemacht, auch wirklich die, wie es original erschienen ist, nämlich zum Teil auch quer, also im Hochformat und im Querformat, das auch zu erhalten und eben damit überhaupt lesbar und wieder zugänglich zu machen. Das ist ja auch schon wieder 30 Jahre her, dass die auf Deutsch veröffentlicht worden sind.
Ja, man muss zwischendurch das Buch drehen, das fand ich auch ganz interessant.
Genau, das ist bei Comicstrips immer ein Problem, weil die natürlich dieses Querformat dann haben und das haben sie aber, finde ich, ganz gut gelöst.
Funktioniert das denn, gesammelt zu lesen? Also die Geschichten, die ja eigentlich einzeln veröffentlicht wurden, funktioniert das, wenn man die alle hintereinander wegliest?
Viel besser als tatsächlich bei so Tagesstrips, die ja oft dann immer nochmal erzählen müssen, was am letzten Tag passiert ist und dadurch die Handlung immer so ganz retardierend ist, ist das hier tatsächlich so, dass die das sehr gering halten. Es gibt eh viel Erzähltext und was eine große Freude ist, ist auch überhaupt, dass dann wiederum die Wiederholungen, die da sind, eher textliche Wiederholungen sind, wo zum Beispiel ein Geruch beschrieben wird und der Geruch wird, das ist dann derselbe Satz auf 3-4 Panels, wodurch eine ganz andere Erzählung sich entfaltet.
Ole Fröhm hat für uns Mort Sinner gelesen, sehr einflussreicher argentinischer Comic aus den 60ern, düstere Fantasy. Die Geschichten sind gerade als Sammelband erschienen im Avant Verlag, 260 Seiten, 40 Euro. Dankeschön.
Gerne.
Der Weltraum, unendliche Weiten und ein hemmungsloser Kampf ums Überleben, das ist so ganz grob die Story von Warhammer 40k oder eher das Setting. Warhammer 40k ist ein ganzes Spiele-Universum. Es gibt gefährliche Aliens, Weltraumdämonen. Die Menschheit hat den Weltraum erforscht und erobert und zu einem faschistischen Kirchenstaat gemacht, was man auch sonst so macht mit einem Weltall. Warhammer 40k gibt es als Tabletop, also mit diesen kleinen Figuren in echt, und als Computerspiele. Das neueste Computerspiel in dieser Reihe heißt Rogue Trader. Und Markus Richter hat das für uns gespielt. Hallo Markus.
Hallo.
Dieses Setting, das klingt ja jetzt nicht so richtig erbaulich. Das klingt eher nach Weltuntergang oder nach Universumsuntergang. Was mache ich da in dieser Welt?
Also erstmal, was macht der Spieler oder Spielerin, die vor dem Rechner sitzt? Das ist ein Computer-Rollenspiel, also so eine Mischung aus erzählter Geschichte mit sehr vielen Dialogen und Entscheidungen in einer riesigen Spielwelt und natürlich ganz vielen Kämpfen. Und die Geschichte selbst beginnt aber sozusagen anders, als solche Geschichten in Rollenspielen gewöhnlich beginnen, nämlich man fängt ja normalerweise so als so bedeutungsloser Typ an, der sich dann zum Helden hocharbeiten muss. Hier ist man gleich jemand. Und zwar der potenzielle Erbe einer Freihändlerin. Das ist in dem Universum eine sehr mächtige Person mit einem riesigen Raumschiff, das aussieht wie so eine Mischung aus Kanonenboot und einer fliegenden gotischen Riesenkathedrale. Und man ist dort unterwegs im Auftrag des Imperators, also des Herrschers dieses Kirchenstaats, den du gerade schon erwähnt hast. Und man kommt auf diesem Schiff an und dann ist man sehr schnell mehr als nur ein potenzieller Erbe.
No! I, Lord Captain, I didn't hear. Why didn't I foresee this?
Diese Freihändlerin wird von wahrscheinlich so einer Verschwörung von Weltraumdämonen ermordet. Und hier beklagt zum Beispiel gerade eine Seherin, die seltsamerweise nichts vorhersehen konnte, das Schicksal. Man nimmt dann also diesen Posten an für Profit und den Imperator.
I have a nose for profit and a taste for adventure.
With fire and vigor, our emperor imbue us.
Come to chaos.
Und dann geht's dann tatsächlich so klassisch Rollenspielmanier weiter. Man soll diesen Mord aufklären, man soll Aufträge ausführen und dann den Verräter natürlich dingfest machen. Dazu muss man Planeten bereisen, sehr viele Gespräche in Textform führen und immer wieder rundenbasierte Kämpfe meistern. Man steuert also dann in dem Spiel eine Gruppe aus 6 Personen, also man hat einen eigenen Charakter, aber 6 Personen. Und die Kämpfe sind dann auch tatsächlich das Spielelement, was am allermeisten Zeit einnimmt.
Ich habe jetzt mir gemerkt, Imperator, Seherin, Weltraumdämonen, fliegende Kathedrale. Da ist einiges los. Das klingt ein bisschen drüber, aber auch einfach nach einer sehr komplexen Welt. Also Warhammer
40K? 40K. 40.000 ist die Jahreszahl.
40.000 ist die Jahreszahl, genau. Ich war gerade verwirrt zwischen Deutsch und Englisch. Man kann beides sagen. Das ist aber mehr als dieses Computerspiel. Kannst du mal kurz erklären, kannst du uns da mal abholen, was das alles ist?
Genau, du hast ja schon gesagt, das ist ein Tabletop-Spiel. 1987 ist das entstanden. Man kann sich das vorstellen als so eine Art sehr komplexes Brettspiel, wo man selbst zusammengebaut und bemalte Figuren von ungefähr 2,5 Zentimetern Größe nach komplexen Regeln gegeneinander schiebt und kämpfen lässt. Und dazu gibt es eben dieses super komplexe Hintergrunduniversum, das mit mehreren Romanreihen und Quellenbüchern mittlerweile ausgefüllt ist. Und trotzdem ist das eine Nerd-Nische, eine sehr, sehr, sehr große, aber halt eben dem Rest der Gesellschaft, sage ich mal, relativ unbekannt. Das wird jetzt gerade so ein bisschen anders, weil Superman und The Witcher-Darsteller Henry Cavill, der ist selber Warhammer-Fan und arbeitet jetzt mit Amazon wohl an einer Serie. Und es gab auch schon sehr viele Computerspiele. Games Workshop, die Firma hinter Warhammer 40k, ist recht großzügig mit den Lizenzen. Die Ergebnisse waren selten so richtig gut und vor allen Dingen haben sie die Welt auch nicht erklärt, was aber eben zugegebenermaßen auch eine schwierige, komplexe Aufgabe ist.
Ja, bei vielen Romanen und Spielen und Tabletop-Spielen. Und wenn Ihnen das jetzt zu Hause bekannt vorkommt, das Stichwort Warhammer, Sie sind bestimmt in der Einkaufsstraße schon mal an einem Warhammer-Shop vorbeigelaufen. Da gibt es diese kleinen Figuren und im Schaufenster stehen oft diese riesigen Warhammer-Figuren. Aber ich greife mal das Stichwort auf, nicht so richtig gut, das du genannt hast. Jetzt haben wir also diese komplexe Welt und einen Versuch, die in einem Rollenspiel am Computer darzustellen. Wie gut ist denn jetzt Rogue Trader?
Ich würde an dieser Stelle sozusagen gerne mal so eine Joker-Karte ziehen und sagen, ich möchte dieses nicht allgemein beantworten, sondern ich würde es auf Perspektiven einschränken wollen. Ist das okay?
Ja, dann fangen wir mal mit der Nerd-Perspektive an. Oder mit der Spiele-Perspektive vielleicht. Ist das ein Spiel, das so ein Blockbuster wird? Ist das was, das irgendwie die Welt im Sturm erobert, dass das nächste Super Mario
Nein,
wird?
Nein, weil dafür ist es dann sozusagen gleich zweimal zu nischig. Ne? Also sowohl diese Warhammer selbst, Welt selbst, aus der es kommt, und dann aber auch diese Art von Rollenspiel. Ja, die braucht eben oft an oder über 100 Stunden und ich glaube, diese beiden Sachen, ja, also eh schon sozusagen Nischenthema und dann noch mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, wird dafür sorgen, dass es kein Blockbuster wird, denke ich.
Und wird es in der Nische seinen Impact haben als Computerspiel?
Also, es hat leider ein schweres Los. Owlcat Games, die Entwickler, machen sehr solide Rollenspiele, ja, das haben sie schon mit der Pathfinder-Reihe bewiesen und auch Rogue Trader ist sehr solide. Das Problem für das Spiel ist, dass mit Baldur's Gate 3 gerade ein Titel erschienen ist, der das Genre also jetzt nicht unbedingt revolutioniert, aber eben doch einen mächtigen Schubs gegeben hat. Das ist zwar eine ganz andere Geschichte in einer Fantasy-Welt nämlich, aber die Umsetzung ist dort überhaupt viel, viel, viel besser und da kommt Rogue Trader einfach nicht mit. Warum vergleiche ich das überhaupt? Weil eben beide Spiele sind sehr, sehr, sehr lang. In ein Erwachsenenleben passt, glaube ich, nur eins dieser Spiele dieses Jahr und deswegen wird Rogue Trader da, glaube ich, auch in der Nische den kürzeren ziehen.
Aber ist das was für Fans? Also ist das für Warhammer 40k-Fans, die jetzt ihre Spielfiguren in die Ecke stellen und an den Computer wechseln?
Also erstens das und zweitens auch tatsächlich gibt es noch eine andere Zielgruppe, nämlich Warhammer-Menschen, Menschen, die Warhammer interessant finden, aber bis jetzt noch nicht so reingefunden haben. Ne, weil das leistet das wirklich gut. Es ist grundsolide, die Kämpfe sind spannend und man wird zwar in diese Welt reingeworfen, aber die Geschichte selbst ist tatsächlich so gut geschrieben, dass sich dann nach und nach nicht nur die Spielwelt, sondern auch Warhammer 40k erschließt. Und gerade weil der Einstieg so schwer ist und ich die Zielgruppe von, ich habe schon mal davon gehört, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, für nicht so klein halte, und ehrlicherweise selber auch dazugehöre, ist Rogue Trader ein Fenster in diese Welt und als solches vielleicht doch ein Spiel, auf das zumindest die Warhammer-Welt gewartet hat. Ich habe es auf jeden Fall gerne, muss ich auch noch sagen, angespielt.
Falls Sie also sehr viel Zeit haben und ein Faible für eine sehr grimmige, sehr düstere Zukunftswelt, dann könnten Sie ausprobieren Rogue Trader Warhammer 40k. Das für PC, PS5 und Xbox erschienene Spiel gibt es ab 40 Euro. Und Markus Richter hat dieses Spiel für uns sehr gerne angespielt. Danke dir.
Sehr gern.